Heute bei «Apropos» Essen und Emotionen. Eine Kartoffelsuppe, ein Stück Brot mit Anke, ein perfekt paniertes Schnitzel, ein süß andünstes Rüebli. Essen macht im besten Fall nicht nur satt. Essen kann trösten, Essen macht vielleicht Freude, manchmal sogar glücklich. Über Essen und Emotionen kann man ewig nachdenken. Und genau das hat Christian Seiler gemacht. Der Essenskolumnist vom Magazin hat ein ganzes Heft zu genau diesem Thema geschrieben. Es ist, Achtung, flaches Wortspiel, ein Genuss. Jetzt schon Christian Seiler bei uns im Studio zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christian.
Guten Morgen.
Christian, der Ursprung für dein Heft, der liegt in Istanbul. Dort, so habe ich gelesen, bist du das letzte Mal so richtig glücklich gewesen beim Essen. Was hat es gegeben?
Ich war in einem Restaurant auf der asiatischen Seite von Istanbul, das heißt Chia Sofrasi, und ich habe dort Essen bekommen, das mich wirklich auf den Kopf gestellt hat. Also ich war wirklich so begeistert und so berührt davon. Es gab so gebackene Bulgur-Krapfen, die mit einer Mischung aus Nüssen und Hackfleisch gefüllt waren. Also es gab Lamakun, das ist die türkische Version von Pizza, ganz hauchdünn, sehr, sehr delikat und leicht scharf. Es gab eine Suppe aus Bulgur und roten Linsen. Es gab, das war fast mein Lieblingsgericht, eine ganz leichte Lammsuppe mit geviertelten grünen Mandeln, ein Traum. Und dann gab es noch verschiedene Spieße mit Lamm und Pistazien und mit Hühnern und gefüllte Weinblätter und so weiter. Es war einfach wirklich etwas, was überwältigend war. Und ich bin jemand, der gerne Freude am Essen hat, sonst hätte ich meinen Beruf verfehlt. Aber dort war es anders. Das hat sich transformiert in etwas, was mich wirklich im Innersten berührt hat. Das war nicht nur Freude am Essen, sondern das war wirklich ein echtes Glücksgefühl.
Hast du das alles mögen? All das Essen?
Schau mich an.
Wenn du sagst, es hat Glücksgefühl ausgelöst, hast du nach dem Essen können nachspüren und wie begreifen für dich selber, warum das so war?
Ja, ich habe natürlich darüber nachgedacht, was macht das jetzt mit mir und warum bin ich so glücklich? Und ich habe auch darüber nachgedacht, warum ich an anderen Orten, die jetzt so von der Kochtechnik und von den Michelin-Bewertungen weitaus höher einzustufen werden, nicht dieses Gefühl bekommen habe. Aber ich hatte, und damit biegen wir jetzt auch in die Kurve unseres Hefts ein, wirklich eine Art Heimatgefühl bei diesem Essen. Und das ist merkwürdig, weil ich bin nicht in der Türkei aufgewachsen, sondern in Österreich. Und viele der Gewürze und der Zubereitungsmethoden sind nicht vertraut. Aber es war eine Art zu kochen. So alles war wirklich einfach gekocht, transparent gekocht. Es war auf eine Weise ehrlich und verführerisch gleichzeitig, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das ist meine Küche. Vielleicht war ich in einem früheren Leben mal am Markt von Istanbul angestellt.
Du fängst dann an, über Istanbul, über Herkunft nachzudenken und auch über deine allerersten Erfahrungen mit Essen und über eines der ersten Rezepte, das steht ganz am Anfang vom Heft. Und es könnte, glaube ich, nicht einfacher sein, oder?
Ja, es gibt für mich eine, ich nenne es so meinen Bahnsteig 9¾. Jeder, der Harry Potter gelesen hat, weiß, was gemeint ist, dass man so in eine Zwischenwelt kommt und die es gibt und die es doch nicht gibt. Und das ist, wenn ich eigentlich eine Vorstufe von Gschwelti mache, also Kartoffeln mit Butter. Das war ein Essen, das ich dann tatsächlich in meiner Kindheit sehr oft bekommen habe. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und das gab es sicher einmal pro Woche. Einfach eine festkochende Kartoffel, gute Butter und von allem reichlich. Ich habe es jetzt im Heft mit Maldonsalz angegeben, was natürlich eine Geschichtsklitterung ist, weil das gab es damals nicht, aber jetzt gibt es bei mir. Und das bedeutet, wenn ich das mache, dann sitze ich nicht nur an meinem eigenen Küchentisch, sondern auch an dem meiner Großmutter.
Nur mal kurz, ich klammere, was ist Maldonsalz?
Maldonsalz ist ein englisches Meersalz, das so in Platten abgebaut wird und dann eine ganz eigene Form von Kristallen entwickelt. Ist normales Salz, also es ist Salz, wenn du dein Pastawasser damit salzt, ist überhaupt kein Unterschied zu irgendwelchen anderen Salzen. Aber wenn du es auf die Kartoffeln und die Butter tust, dann erzeugt das ganz eigene Sensationen am Gaumen, weil es so unregelmäßig ist und plötzlich ploppt dann was auf und dieses der tiefe Salzgeschmack, der verstärkt ja dann den Geschmack aller anderen Zutaten noch einmal.
Sehr schön. Was du uns erzählst bis jetzt, das hat auch einen Namen, einen wissenschaftlichen Namen, dass sie sich erinnern an erste Geschmack, an das, was ganz früher war. Und zwar ist das der Proust-Effekt. Kannst du uns das da erklären?
Ja, es gibt diese ganz berühmte Stelle von aus der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, wo er eine Madeleine isst und einen Schluck Tee dazu trinkt. Und ich habe diese Passage hier für alle, die sie jetzt nicht im Kopf haben, und lese die mal ganz kurz vor. Der Erzähler bekommt von seiner Mutter eine Tasse Tee und, Zitat, eines jener dicken, ovalen Sandtörtchen, die man Madeleine nennt. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Woher strömte diese mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, dass sie mit dem Geschmack des Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging und von ganz anderer Wesensart war. Woher kam sie mir? Was bedeutete sie? Wo konnte ich sie fassen?
Ist verrückt, das ist ja ein wahnsinnig schöner Text, aber gleichzeitig sind Madeleine auch extrem trocken, oder? Muss man einfach hier die Ehrlichkeit halber festhalten.
Du musst ja eben einen Schluck Tee dazu trinken.
Kannst du dich selber an verschiedene Gerichte zu verschiedenen Zeiten von deinem Leben erinnern, so wie es der Proust gemacht hat in der Suche nach verlorener Zeit?
Ja, also diese Kartoffeln mit Butter sind so ein Gericht, oder andere Gerichte aus der Kindheit sind zum Beispiel Erdäpfelstock mit Fleischkäse zum Beispiel. Also ganz einfache Sachen. Es gibt aber auch Gerichte, die ich nie vergessen habe, die aus der Fine-Dining-Welt kommen. Und da sage ich jetzt etwas, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer auf die Palme bringen wird, weil ich habe mal eine Gänseleber mit Kohl und Meersalz bekommen, die war absolut unbeschreiblich gut. Das war ganz am Anfang meiner Karriere als Esser. Diesen Geschmack habe ich bis heute auf dem Gaumen.
Wir steigen jetzt ins Hefti. Du musst dich orientieren an den sogenannten Basisemotionen. Nach denen tust du das Heft strukturieren. Was sind Basisemotionen?
Der amerikanische Psychologe Robert Plutchik, der hat in seiner Emotionstheorie Basisemotionen formuliert und aufgezählt, aus denen sich das doch am Schluss etwas kompliziertere Geflecht unserer Emotionen ableitet. Aber diese Basisemotionen sind Vertrauen, Traurigkeit, Verachtung, Ekel, Ärger, Wut, Angst, Überraschung, Erwartung und Freude.
Über Freude haben wir schon geschwätzt und wir haben jetzt noch ein paar andere Emotionen beleuchtet. Nicht alle, aber ein paar, die näher liegen und ein paar, die vielleicht weniger näher liegen. Anfangen würde ich gerne mit Traurigkeit und einer Kräuterrahmsuppe. Was ist die Geschichte dazu?
Ein Freund von mir, der ein Koch im Salzburgischen ist, der hat mir die Geschichte erzählt, wie er einen nahen Verwandten verloren hat. Und zwar in Vorarlberg. Der ist dort durch ein Lawinenunglück ums Leben gekommen. Und der wurde, wie man das manchmal so formuliert, so mitten aus dem Leben gerissen. Die Familie war natürlich völlig unter Schock. Und Sepp und sein Sohn Felix sind dorthin gefahren. Und die hatten nichts anderes mit als was zum Essen. Das war Trauer in der Phase, wo man zu essen vergisst, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass man jetzt etwas tut, um sich etwas Gutes zu tun. Und doch ist Essen ja etwas Elementares. Und das ist der Zustand von Trauer, wo eigentlich Worte völlig überflüssig sind. Du kannst niemanden trösten. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dich diesen Menschen auf elementare Weise zu nähern. Das heißt, mit einer Umarmung, mit dem Halten einer Hand oder eben mit einem Teller Suppe, den du auf den Tisch stellst. Dieser Teller Suppe, der hat einfach die Funktion, dass wieder ein Strahl Leben in diese Dunkelheit der Trauer hineinkommt. Und das beschreibe ich da in diesem Zusammenhang. Und das Rezept vom Sepp ist auch dabei.
Also schon eine Art Trost, oder?
Ja, natürlich.
Was kochst du, wenn du jemanden oder dich selber trösten willst?
Hühnersuppe.
Ist es nicht auch eine gefährliche Verbindung, wenn man Essen als Trost nimmt? Kann es gefährlich werden?
Ja, das kann natürlich auch in anderem Zusammenhang auftreten. Also es gibt eine interessante Definition für das Phänomen, das du jetzt gerade angesprochen hast. Das heißt emotionales Essen. Und das beschreibt eigentlich das Essen, das wir zu uns nehmen, obwohl wir nicht hungrig sind. Und zwar in Zusammenhängen von Wut, Trauer, Angst. Also man kennt das ja. Also du hast irgendwie einen scheiß Tag im Büro oder bist zu Hause und es gelingt dir nichts. Dann stehst du auf, gehst zum Kühlschrank und schaust, ob irgendetwas da ist, womit du dir etwas Gutes tun kannst. Nicht? Und das ist absolut menschlich, aber es ist, wenn es sich wiederholt und zum Muster wird, eine beginnende Essstörung. Und wenn man den Trost jetzt nicht bei Lebensmitteln sucht, die im Kühlschrank sind, sondern bei zum Beispiel Alkohol, Schnaps oder sowas, dann wissen wir ja, dass das sehr, sehr schnell in Sucht und Abhängigkeit münden kann.
Hm. Du schreibst auch im Heft, was es an deiner eigenen Beerdigung soll gehen. Was wird man dort essen?
Ja, das ist so. Ich finde eben, dass Beerdigungen sind ganz spezielle Ereignisse im Leben. Und wir, die an Beerdigungen teilnehmen, leben. Und dem Toten ist es eigentlich schon egal, was da passiert. Aber wir brauchen Trost und wir trösten einander durch die Anwesenheit. Wir können Geschichten erzählen aus der Vergangenheit. Wir können weinen, wir können lachen, wir können miteinander essen und wir können miteinander trinken. Und das finde ich, das Essen hat bei Trauerfeiern eine ganz wichtige Funktion. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich einmal zu Grabe getragen werde, möchte ich, dass meine Gäste unglaubliche Mengen von Chili con Carne bekommen. Und zwar nach einem Rezept vom Eckhard Witzigmann, der das ein bisschen verfeinert hat. Und das ist ein großartiges Rezept. Lest es nach im Magazin. Man braucht dafür Fleisch, Bohnen, Cola, Bier, alles Mögliche. Ganz toll.
Wir gehen zu der nächsten Emotion. Gibt es ein Essen, wo du dich selber davor ekelst?
Durchaus, ja. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und dort gibt es irgendwelche Königsberger Klopse in einer Convenience-Fassung, das will ich nicht essen. Also das sind Essen, die sind voller versteckter Zucker, voller Konservierungsmittel, voller Bestandteile, die ich sicher nicht essen möchte. Also das finde ich wirklich eklig. Aber ich weiß, worauf deine Frage anspielt, weil es gibt ja viele Dinge, die Menschen eklig finden, wenn man zum Beispiel an Schlachtware denkt. Also es ist so schön, wie die Edelteile vom Fleisch an der Metzgertheke liegen, so repräsentieren sie nicht die ganze Wahrheit. Also es gibt natürlich den ganzen Komplex der Innereien und der Teile, die von außen nicht sichtbar sind, die von vielen Menschen ausgeblendet werden, im Übrigen auch von vielen Metzgern in der Zwischenzeit. Also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kalbshirn kochen möchte oder etwas Ähnliches, muss ich es bestellen. Also früher lag das einfach in der Fleischtheke, weil es war ein Teil desselben Tiers, dessen Ossobuco man einkauft oder Filet. Und das hat aber schon Gründe. Innereien haben etwas Beängstigendes, weil man sie nie sieht, weil sie etwas Glibberiges haben manchmal und weil sie darauf hinweisen, dass ein Tier eigentlich genauso gebaut ist wie wir. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist in unserer Gesellschaft eigentlich nicht mehr üblich. Du siehst, es gibt diese wundervollen Fotos von den Tieren, wie sie auf der Weide stehen, natürlich Bio und schönes Wetter. Und dann sieht man in der Fleischtheke die schönen Filetstränge liegen. Das, was dazwischen liegt, der Tod, ist ein größeres Tabu denn je. Und da ist ein bisschen Innereienessen auch ein gutes Rezept dagegen.
Für alle, die noch nie Innereien hatten, wie schmeckt denn ein Kalbshirn?
Ein Kalbshirn ist eigentlich ein Geschmack, der nicht sehr definiert ist. Er ist dazu da, um andere Trägergeschmäcker ideal zu verstärken, weil er einfach sehr proteinhaltig ist. Also man kann, wenn man, dafür habe ich auch ein Rezept im Heft, wenn man zum Beispiel Rührei und Kalbshirn vermengt, wird man am Schluss gar nicht genau sehen, was ist das Ei, was ist das Hirn. Aber man wird es schmecken, weil es einfach wahnsinnig gut schmeckt und einen tiefen Geschmack hat. Und wenn man das dann auch so jetzt um diese Jahreszeit mit Eierschwämmen zum Beispiel anreichert oder so, ist es wirklich eine absolute Delikatesse.
Du plädierst dafür, dass man das ganze Tier braucht, dass man sich der Wahrheit stellt, dass das Tier gelebt hat, gestorben ist und jetzt beim Metzger ist. Wie siehst du bei anderen Tieren, die in anderen Kulturkreisen gegessen werden, Hunde oder Ratten oder Meersäule?
Ich versuche zu sehen, wie diese Kulturen mit ihren Tieren umgehen. Und wenn man sich anschaut, wie auf chinesischen Märkten die Hunde hochgezogen und mit Stöcken erschlagen werden und dann gehäutet und gefressen, dann muss ich sagen, das ist etwas, was sich jetzt nicht mit meinen Werten vereinbaren lässt. Aber wenn ich jetzt auf der anderen Seite in Südamerika bin und es gibt Meerschweinchen, dann sehe ich keinen Grund, warum ich das nicht essen soll. Oder wenn ich daran denke, dass es ja vor ein paar Jahren eine riesige Diskussion darüber gab, dass in irgendeiner Lasagne Pferdefleisch gefunden wurde. Ich meine, Pferdefleisch ist ein delikates Fleisch. Fohlensteak ist mir eigentlich lieber als ein Rindersteak. Und das Pferdefett ist sowieso für die Comfort-Food-Küche unverzichtbar, weil es gibt kein besseres Fett, um darin Pommes frites zu machen.
Was du beschreibst, dass viele Leute eben sich nicht vorstellen können, in Reihen zu essen, Kuttle, Hirn, Magen, hat auch eine wirtschaftliche Bezeichnung, das ist die sogenannte Food-Neophobie. Du beschreibst ja im Heft, was ist das genau?
Neophobie ist die Beschreibung eines Zustands, der lässt sich ungefähr so erklären. Neophobie ist die Angst davor, neue Geschmäcker zu schmecken, zu verinnerlichen. Und das ist etwas, was evolutionsbiologisch sinnvoll ist bis zu einem gewissen Grad, weil man damit sicher geht, dass Dinge, die einem gut getan haben und die einen gut ernährt haben, auch in Zukunft dafür sorgen werden, dass man sorgenfrei leben kann. Auf der anderen Seite widerspricht es natürlich der multikulturellen urbanen Realität, wo Geschmäcker aus der ganzen Welt zusammenkommen und wo einfach die Weltküchen sich miteinander konkurrenzieren und vergleichen. Und das ist natürlich ein interessantes Spannungsfeld. Aber neophobisch sind zum Beispiel schon kleine Kinder, die haben auch lieber das, was sie schon kennen. Aber sie lassen sich locken und das sollte eigentlich auch für Erwachsene gelten. Ein lustiges Phänomen am Rande ist, dass laut Untersuchungen die Neophobie am Land viel stärker ausgeprägt ist als in der Stadt, was dann eigentlich wieder dieses alte Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht, als richtig darstellen lässt.
Was kann man gegen Neophobie machen beim Essen?
Am besten ausprobieren und schauen, was die Weltküchen an überzeugenden Dingen für einen bereithalten. Also ich habe zum Beispiel ganz großen Wert darauf gelegt, dass mein Sohn schon, als er ganz klein war, alles Mögliche probieren soll. Er durfte schon entscheiden, was er mag und was er nicht mag, aber ich habe ihm immer wieder Sachen zum Kosten gegeben und ich war ihm sicher auch ein insofern ganz gutes Vorbild, weil ich schon sehr viel koste und eigentlich kaum etwas habe, was ich nicht mag. Es ist eher so, dass die Sachen, die ich nicht esse, das hängt eher mit moralischen Entscheidungen und ethischen Entscheidungen zu tun, als mit geschmacklichen.
Gutes Beispiel ist mit den Kindern. Was kann man denn machen, ganz grob, wenn ein Kind einfach kein Gemüse will essen zum Beispiel? Gibt es ein Rezept, wo du findest, also wenn das Kind das nicht gerne hat, dann hilft gar nicht mehr?
Ja, ich meine, der wichtigste Ratschlag da ist, dass man dem Kind nicht sagt, hör mal, lass den Milky Way-Riegel liegen, der ist nicht gut für dich, sondern iss lieber jetzt hier den Salat und den Spinat, der ist gut für dich, weil er gesund ist und so. Das wird keinen Erfolg haben. Ich glaube, du musst locken, du musst einfach selbst ein gutes Vorbild sein, du musst die Kinder verführen, du solltest sie nicht zwingen, etwas zu essen, sondern du solltest dich auf dieses Spiel der Verführung auch mit deinen eigenen Kindern einlassen, kulinarisch.
Ein Grund, warum es so schwierig ist, Kinder zu überzeugen, etwas zu essen, was sie nicht kennen, hat mit etwas zu tun, was du auch im Heft sehr eindrücklich beschreibst. Das ist, dass Erwartung beim Essen wahnsinnig wichtig ist. Was man erwartet von etwas, tut bestimmen, wie man etwas findet. Warum ist das so? Und kannst du mir ein Beispiel geben für das?
Kann ich dir einige Beispiele geben. Das ist so ein Experimentalpsychologe aus Oxford namens Charles Spence, hat ein Buch geschrieben, das wirklich bahnbrechend ist, das heißt Gastrologik. Und darin beschreibt er das Phänomen der Erwartung. Das heißt, was passiert in deinem Gehirn, wenn dein Gehirn sozusagen auf einen gewissen Ton gestimmt wird? Zum Beispiel, guter Tipp auch für Standardsituationen, wenn man zum Beispiel Besuch hat. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die nicht an ihre eigene Fähigkeit, gut zu kochen, glauben. Und die kommen dann aus der Küche und sagen, ja, das ist mir jetzt aber leider nicht so gelungen, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann stellen sie es auf den Tisch und ihre Gäste werden sofort das Problem teilen mit der Gastgeberin oder dem Gastgeber, weil sie das Gefühl haben, ja, möglicherweise geht es besser. Nicht? Und sie werden es dann eben auch empfinden. Umgekehrt ist es natürlich viel besser, wenn du kommst und sagst, ja, also das ist ein Gericht, das liebe ich so sehr und heute ist es besonders gut gelungen. Und das wird dazu beitragen, dass es auch den anderen Freude macht. Es gibt dazu eine ganze Reihe von Untersuchungen, die auch in diversen Büchern, die ich für dieses Heft gelesen habe, beschrieben werden. Zum Beispiel das große Thema Wein verkosten. Nicht? Und da wurden zum Beispiel die Gehirnströme von Menschen gemessen, während sie Wein kosten. Das Interessante war, dass bei den Weinproben bei Leuten, die sich jetzt nicht wahnsinnig gut auskennen bei Weinen, tendenziell billigere Weine, einfachere Weine, also weniger komplexe Weine, besonders gut ankamen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man erfahren hat, dass diese Weine billig sind. Wenn dann Weine ins Spiel kamen, wo gesagt wurde, das ist jetzt ein besonders guter Bordeaux, Syrah, was weiß ich, für $90 die Flasche, dann waren sofort diese Weine die, die den Menschen am besten geschmeckt haben. Und das hatte aber nicht nur damit zu tun, dass sie gebiased waren durch den Preis und die damit verbundene Erwartung, sondern man hat gemerkt, in ihrem Belohnungszentrum im Gehirn sind die Ausschläge tatsächlich höher gewesen bei diesen Weinen als vorher. Das heißt, sie haben nicht nur geglaubt, so zu empfinden, sondern sie haben tatsächlich so empfunden.
Wie machst du das eigentlich als Food-Kolumnist? Weil du gehst ja an einen Ort, wo häufig die Erwartung wahnsinnig hoch ist, dass jetzt eben das Essen extrem gut ist. An andere Orte gehst du ja fast nicht eigentlich. Und du schreibst auch so darüber. Wie gehst du selbst mit dem um?
Man versucht halt, eine gewisse Offenheit zu bewahren. Ich bin natürlich auch professionell ein bisschen vorbereitet auf diese Situationen und die haben dann möglicherweise auch umgekehrte Auswirkungen. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal vor ein paar Jahren oder vor vielen Jahren zu Andreas Caminada gefahren bin, dann dachte ich mir vorher, Andreas Caminada, der Typ, schaut gut aus, alle reden freundlich über ihn, das Haus, wo er sein Restaurant hat, ist unglaublich schön. Ich gehe jetzt dorthin und finde das Essen scheiße. Das war eigentlich so mein Vorsatz, weil ich mir dachte, ich mache jetzt da was Freches. Dann kam ich hin, dann war das Essen ein solcher Hammer, dass all das sofort weggespült war. Mhm. Also am Schluss musst du einfach nur deinen eigenen Empfindungen trauen. Und wenn es gut ist, ist es gut. Und am Schluss ist ja, das versuche ich auch eigentlich immer wieder zu sagen, gut ist, was dir schmeckt. Wenn jetzt wer anderer sagt, du sollst die frittierten Insekten essen, weil die so schön knuspern zum Bier und du magst sie nicht, dann isst sie nicht. Mhm. Aber probier sie.
Gleichzeitig kann sie auch umgekehrt funktionieren, wenn die Erwartungen nicht so hoch sind und dann so eine Explosion passiert, wie bei dir in Istanbul zum Beispiel, oder?
Ja, dort war es eigentlich besonders schwierig, weil ich war da vor einigen Jahren schon mal gewesen und hatte eigentlich genau dasselbe erlebt. Und 10 Jahre später, als ich wiederkam, hatte ich wirklich eigentlich Angst davor, dass meine Erinnerung von der Realität überholt wird. Ich bin da wirklich mit einem leicht flauen Gefühl hingegangen und war dann umso begeisterter, dass es wieder so gut war. Und ich bin natürlich am Tag drauf wieder zum Mittagessen hingegangen.
Du sagst, Erwartung ist wahnsinnig wichtig. Gleichzeitig will man sich auch überraschen bei so einem ganz guten Essen. Das widerspricht sich auch ein bisschen, oder?
Naja, es ist ein bisschen die Frage, worauf ist die Erwartung fokussiert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in die Spitzengastronomie gehe und ich weiß, dass ein Lokal besonders kreativ kombiniert und mit Lebensmitteln arbeitet, die nicht so auf der Tagesordnung stehen, dann ist ja die Überraschung Teil meiner Erwartung. Also ich gehe dorthin, um mich überraschen zu lassen, und das passt schon zusammen.
Gibt es euch einen Tipp, wie man beim Essen oder beim selber Kochen mit möglichst viel Emotionen und Emotionen von guter Art jetzt in dem Fall belohnt wird?
Ja, es gibt ja einen ganzen Bereich von Essen, das den schönen englischen Titel Comfort Food trägt. Und das ist Essen, das man wird es auf Deutsch wahrscheinlich mit Wohlfühlessen übersetzen. Und das sind einfach einfache Gerichte, verständliche Gerichte, die salzig, würzig, fett und nahrhaft sind. Das ist auch evolutionsbiologisch kodiert in unserer Wahrnehmung, weil das sind natürlich die Gerichte, die für das nahrungssuchende Tier am wichtigsten sind. Man bekommt besonders viele Kalorien. Und ich habe dafür zum Beispiel, ich habe eigentlich ein paar dieser Rezepte im Heft. Eines ist wirklich ein großartiges Mac and Cheese. Und das andere ist die schweizerische Variante davon, nämlich die Emmentaler Käseschnitte aus dem Kochbuch von der Marianne Kaltenbach. Das ist ein Gericht, das wird nie alt. Das wird auch immer weiter dazu beitragen, dass wir glücklich sind.
Danke, Christian.
Danke dir.
Und eine gute. Das Heft von Christian Seiler, wo er all die Emotionen beschreibt, ganz viele Rezepte aufführt und auch verschiedene Köchinnen und Köche besuchen. Ich lege euch extrem ans Herz. Um jetzt in seiner Diktion zu bleiben, würde ich sagen, das Heft ist ihm extrem gut gelungen. Das will man unbedingt lesen. Wir werden alles verlinken. Das war es mit dieser Woche von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Diese Folge hat Sarah Spreit produziert. Moderiert wird die Sendung von Mirja Gabatuller und von mir, Philipp Loser. Produziert werden wir von Noah Fendt, von Tobi Holzer, von Sarah Spreiter, von Laura Bachmann und von Mirja Gabatuller. Wir hören uns am Montag wieder. Ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.